Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
Wir sind zurück, bisschen mit Verspätung. Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr wieder für euch mit Schön und Gesund, der Beauty Talk. Jetzt ist natürlich schon Oktober, muss man sagen. Der Sommer war sehr lang bei uns. Wir haben dann etwas verlängert. Drum einmal die Frage an dich, Matthias. Wie war dein Sommer? Was hast du getrieben?
Ja, der scheint schon so lang her. Jetzt sind ja schon die Kürbisse vor der Tür. Ja. Also, aber er war sehr schön. Also der Sommer ist immer so die Zeit, wo man ein bisschen weniger operiert. Also die Patienten sind ja meistens auch auf Urlaub. Und bin halt sehr viel draußen, war am Meer, am See, ja, was man halt so macht.
Wann du jetzt schon die Operationen angesprochen hast, welche Operationen fallen so typisch in die Herbst- und Winterzeit?
Du, eigentlich das ganze Portfolio, angefangen von Brust-OPs bis über körperformende Operationen und so weiter. Die Leute wollen halt einfach dann im Sommer nicht an eine OP denken müssen, wobei man sagen muss, es ist ein bisschen abhängig vom Beruf. Also zum Beispiel, ein klassisches Beispiel, Lehrer wollen eher im Sommer operiert werden und deswegen gibt es da für jeden die geeignete Zeit. Das muss man selber entscheiden. Vom Operativen her kann man ganzjährig operiert werden. Man muss ja da nur im Klaren sein, wenn ich jetzt eine OP habe, dass ich dann halt den Sommer nicht ganz so unbeschwert verbringen kann, weil ich muss halt aufpassen auf meine Narbe und so weiter. Viele machen es dann so, dass sie halt zuerst Urlaub machen und dann zum Beispiel irgendwie so Anfang, Mitte August eine OP machen und dann sind sie eigentlich am Ende der Ferien wieder fit.
Okay. Jetzt haben wir den Sommer hinter uns. Wir haben unsere Haut sehr schön eingeschmiert, natürlich immer mit einem 50er-Faktor, hast ja du auch schon gepredigt. Sonnenschutz ist ganz, ganz wichtig, was Hautalterung angeht. Und jetzt sind wir wieder zurück und zwar mit einem Thema, was wir jetzt besprechen, das heißt Fast Track. Fast Track, ich darf ganz kurz die Definition dazu vorlesen. Unter Fast Track Chirurgie, auf Deutsch Schnellspurchirurgie, versteht man ein therapeutisches Konzept, das daraus abzielt, durch die Kombination mehrerer Einzelmaßnahmen eine Komplikation nach operativen Eingriffen zu vermeiden. Also bedeutet, das Ziel des Fast Track Konzeptes ist es, Operationstrauma zu minimieren und die Erholungsphasen nach der Operation zu beschleunigen, das durch die Operation gestörte psychologische Gleichgewicht wiederherzustellen und die Selbstständigkeit der Patienten zu erhalten. Und ganz simpel runtergebrochen ist, dass man ganz schnell auf die Beine kommt und ganz schnell wieder fit wird.
Ja, genau. Das ist so gut zusammengefasst. Ja.
Dieses Fast-Track-Konzept wendest du ja selber an, bei dir in der Praxis, bei Collaplast im Schloss Puchenau. Seit wann gibt es das überhaupt? Ist das ein neues System? Seit wann weiß man, dass das besser ist wie das alte System?
Naja, ich bin der Erste, der das in der plastischen Chirurgie anwendet, in der ästhetischen Chirurgie.
Der Erste überhaupt?
Der Erste überhaupt, ja. Okay. Ich habe das selber in Berlin auf einer Allgemeinchirurgie gesehen. Das heißt, auf der Allgemeinchirurgie war das Fast-Track-Konzept schon Anfang der 2000er üblich oder ist immer mehr dort vorgekommen, immer mehr sind auf den Zug aufgesprungen, eben den Patienten schneller aus dem Bett zu bekommen, schneller zu mobilisieren, weniger invasive OP-Methoden zu machen, einfach mit dem Ziel, dass der schneller in seinen Alltag wieder zurückkehrt. Und in der Chirurgie hat das gut funktioniert und ich habe das damals, wie dann in Linz eben begonnen habe mit der plastischen Chirurgie, mir überlegt, das könnte man eigentlich sehr gut auch gerade in der ästhetischen und plastischen Chirurgie machen. Und habe dann auch in einer wissenschaftlichen Arbeit, das über eine OP-Methode gegangen ist, das auch erwähnt schon. Das war 2015, habe ich das quasi publiziert und da den Begriff dann das erste Mal auch mit reingenommen und dann das Ganze in der Ordination selbst entwickelt. Und wir wenden das eigentlich seit 2013 schon an. Also für uns ist das jetzt schon sehr bewährtes Verfahren.
Hol mal den Hörer, die Hörerin oder den potenziellen Patienten, die Patientin ein bisschen rein ins Boot. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wir nehmen jetzt eine der häufigsten OPs mal als Beispiel, eine Brustvergrößerung. Mhm. Wir haben den OP-Termin, die Person kommt zu dir, wird operiert. Was passiert dann?
Beim Fast-Track-Konzept sind viele Standbeine, die ineinander greifen. Du hast immer das Ziel, möglichst schmerzfrei, möglichst schnell wieder in den Alltag zurück, ja, und möglichst komplikationsfrei. Und es fängt an bei der Anästhesie. Es fängt an bei dem Setting, also das heißt zum Beispiel tagesklinische OP. Das ist, es geht also darum, wie ist die Narkose, wie ist die Operation selber, wie ist die Nachbehandlung im Aufwachraum schon. Und wenn du Brustvergrößerung ansprichst, da zielt es genau darauf ab, dass man zum Beispiel möglichst schnell nach der OP mobilisiert wird. Also konkretes Beispiel, wir stehen mit unseren Patientinnen nach 1,5 Stunden schon auf, nach der OP. Im Krankenhaus, und ich habe da genauso die Erfahrung gehabt, früher im öffentlichen Spital, dann auch in der Privatklinik, ist es nicht üblich, dass man so schnell mobilisiert wird. Es ist eher so, dass man mal einen ganzen Tag im Bett eher verbringt und sich von der Narkose erholt und so weiter. Und das ja in dem Setting ja gar nicht so möglich ist. Das ist ja von der Personalsituation gar nicht so einfach, dass du mit jedem Patienten schon so schnell aufstehst. Das heißt, der liegt schon mal viel länger. Und ich bin dann oft zur Visite gekommen am nächsten Tag und habe gesehen, ja, die Patienten haben sie eigentlich maximal einmal aus dem Bett bewegt, wenn sie aufs Klo gegangen sind, vielleicht ein zweites Mal, aber mehr nicht. Und haben dann gesagt, ja, jetzt tut mir das Kreuz aber weh oder die Muskulatur ist sehr verspannt. Und das, und diesen Teufelskreis quasi, dieser Muskelverspannung, der zunehmenden Schmerzen dadurch, ja, der Kreislauf ist auch noch nicht so auf der Höhe, durchbrechen wir, indem die schon relativ früh aufstehen. Dann einmal das Atmen lernen. Nach einer Brust-OP, Brustvergrößerung, tust du automatisch flach atmen. Das heißt, du hast eigentlich Angst, gegen diesen Druck anzuatmen. Kannst vielleicht aus eigener Erfahrung.
Ich werde dann erzählen, ja.
Genau. Und das ist eben genau das, was man auch dann zeigt. Man zeigt den Patienten, wie man atmen soll. Das heißt, man ganz bewusst die Schultern zu entspannen. Eben nicht zu verkrümmen, sondern wirklich die Schultern zurückzugeben. Und trotz dieses Druckes auf der Brust tief durchatmen. Weil erstens belüftet man die Lunge, was ganz wichtig ist, weil eine flache Atmung führt dazu, dass die Lunge nicht gut durchlüftet wird. Man durchlüftet die Lunge und das Zweite ist, die Atemmuskulatur entspannt sich auch. Und die Patienten sagen dann schon nach 5, 6 Atemzügen, stimmt, jetzt fühle ich mich schon viel besser. Und dann stehen sie nur auf, gehen aufrecht. Ja, also wir sagen ihnen auch nicht, ihr dürft die Hände nicht bewegen oder solche Sachen, dürfen die Hände ganz normal bewegen. Nur halt langsamer, ja.
Ich hatte ja meine Bruststraffung mit Implantaten 2019 und da war ich damals nur im Diakonissenspital, also im Privatspital. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich nicht aufgestanden bin, sondern dass wirklich so nur war, ich muss mich jetzt ruhig hinlegen, ich habe mich nicht zu viel bewegen, weil es tut eh weh. Und auch die Schwester hat gemeint, nein, jetzt bleiben sie mal liegen und wenn sie Hilfe brauchen, dann läuten sie und so. Und ich habe dann aber gemerkt, irgendwie, eigentlich geht es mir ja gut, habe mir aber nicht aufstehen traut. Und dieses Atmen habe ich auch gehabt. Muss auch dazu sagen, dass Krankenhausbetten jetzt nicht so meine Lieblingsbetten sind jetzt nicht so gemütlich und habe tatsächlich auch Rückenschmerzen bekommen. Du bist dann ein paar Stunden nach der OP vorbeigekommen und hast gesagt, bist schon mal aufgestanden. Und ich habe gesagt, ich habe mich noch gar nicht traut. Das war so, und habe gesagt, nein, steh mal auf, kreislaufmäßig und so. Und da ist es relativ zackig gegangen. Das heißt, im Spital wird man, wahrscheinlich geht man da Safety, Safety, Safety first und das Personal ist auch nicht da, aber bei dir in der Praxis, da sind ja mehrere Schwestern da, die in der Aufwachraum ist ja das bei euch, ist ja keine Station, genau. Immer wieder vorbeischauen und eigentlich einen die ganze Zeit begleiten.
Genau. Du musst dir vorstellen, wir haben am Tag, sagen wir mal, 3 bis maximal 4 Operationen. Und wir haben eine Aufwachraumschwester, die nur für diese Patienten da ist. Und da sind ja die ersten schon wieder heimgegangen. Das heißt, du hast fast eine 1:1 Betreuung. Ist immer da und ist natürlich ein Luxus für uns und auch für die Patienten. Und deswegen kann man sowas machen. Da geht es natürlich um einerseits dieses Betreuen, aber auch die Patienten kriegen Informationen. Wie schaut es nachher aus? Wie sind die nächsten Tage und so? Und das Ganze in einem sehr angenehmen Setting, in einem Gespräch, wo man sich wohlfühlt. Und das zweite wichtige Thema ist die Anästhesie. Du brauchst natürlich, wenn du tagesklinisch operierst, auch eine Anästhesie, die sehr gut verträglich ist und wo die Anästhesisten auch so gut sind, dass die Patienten aufwachen und sie wirklich fit fühlen.
Und dass einem nicht schlecht wird und so.
Dass einem nicht schlecht wird. Das liegt an den Medikamenten, die gegeben werden, aber auch an der Schmerztherapie. Zum Beispiel geben wir bei der Brust, wo sind wir draufgekommen, bei der Brustvergrößerung, ist es nicht gut, opioidhaltige Schmerzmittel zu geben, die wirken gar nicht so gut. Das heißt, die sind eigentlich stärkere Schmerzmittel, die bei anderen Schmerzen vielleicht besser wirken. Aber was wir haben bei der Brust-OP, ist ein muskulärer Schmerz. Also du kannst es vergleichen mit einer Sportverletzung, ja, wo da auch der Muskel gezerrt ist.
Ich habe mir immer gedacht, das ist ein extremer Brustmuskelkater, so wie wenn man nicht so trainiert ist, man macht jetzt wirklich 100 Liegestütze und man trainiert nur die Brust so richtig, wo eben dann beim Händeheben dieses, es zirkt eine, ja. Aber aushaltbar. Es war nie so, dass ich mir gedacht habe, das geht sich jetzt nicht aus oder so.
Genau, und da ist eben wichtig auch eine, und es gehört auch zum Fast-Track-Konzept, individualisierte Schmerztherapie zu machen, also nicht ein Standard-Schmerztherapie für jeden, sondern wirklich zu schauen, wie groß ist der Schmerz überhaupt? Da gibt es auch Unterschiede vom Schmerzempfinden. Und dann halt diese Schmerzmittel zu nehmen, die wirklich auf die Muskulatur gut wirken.
Was ist das?
Das sind in dem klassischen Sinne die nicht-steroidalen Antirheumatika, die eben überhaupt nicht einen schläfrig machen zum Beispiel. Ja? Die wirken besser als die opioidhaltigen, die dann irgendwie so einen Schlaf, also so einen schlaftrunkenen Zustand oft mit nach sich ziehen.
Ist das Novalgin, Seraktil, kann man da irgendwas
genau,
sagen?
Genau, zum Beispiel das Seraktil wirkt gut, eben auch Novalgin wirkt gut. Und was mir auch noch eingefallen ist, was ich dann noch dazu sagen wollte zum Muskel, es wird dieser Muskel meistens, außer das Implantat kommt subglandulär, also auf den Muskel, was manchmal auch gemacht wird. Aber wenn es unter Muskel ist, dann wird dieser Muskel natürlich einerseits abgehoben an seinem Ursprung und da ist er schon fest verwachsen. Das kannst du nicht einfach anheben wie ein Blatt Papier sozusagen, sondern musst es wirklich scharf ablösen. Du durchtrennst zwar den Muskel nicht, aber dort, wo er den Ursprung hat, an den Rippen, da wird er schon durchtrennt. Und natürlich gedehnt dann durch das Implantat. Und was auch ein wichtiger Aspekt ist vom Fast-Track-Konzept, ist eben schonende OP-Methode. Und das schonende Operieren, da lege ich sehr viel Wert drauf und da gibt es wirklich ganz viele kleine Dinge, die da zusammenspielen und in Summe einfach weniger Schmerzen ergeben. Ich mir das damals schon als Assistenzarzt dachte im Krankenhaus, da war es üblich, dass man bei einer Bauchdeckenstraffung als Assistenz den Bauchhautlappen nach oben hält mit einem Haken, ja, also mit einem Wundhaken. Und man hat halt relativ fest gezogen, damit ja der Operateur ein gutes Sichtfeld hatte. Aber im Endeffekt ist das natürlich für das Gewebe ein Trauma, wenn du da eine Stunde lang dran ziehst. Und deswegen habe ich das zum Beispiel bei der Bauchstraffung aus dem OP verbannt, weil es nicht notwendig ist. Ja? Man sieht auch so gut und man kann es mit der Hand aufheben, da hast du viel mehr Gefühl. Bei der Brust-OP, also bei der Brustvergrößerung, verwende ich zum Beispiel Wundhaken, die keine Zacken haben. Ich habe das einmal in einem Video auf meiner Instagram-Seite gezeigt. Es gibt also Wundhaken, die haben Zähne am Ende, ja, so eine Art Verzahnung, damit man eben besser am Gewebe damit festhaftet. Mhm. Nur was diese Zähne natürlich machen, die bohren sie ins Gewebe rein. Und ich glaube, ist jedem klar, dass wenn ich da einen glatten Haken habe, der keine Zähne hat, dass das fürs Gewebe und gerade für Muskel, der ja relativ leicht einreißt, und die Muskelfasern natürlich dann auch beschädigt werden, ist es natürlich weniger traumatisch, wenn ich da einen Haken nehme, der keine Zacken hat. Und das ist nur ein Beispiel, ja. Aber es macht im Endeffekt viel aus. Und die Patienten bei uns sagen eigentlich am Ende, nach 5 Tagen haben sie keine Schmerzmittel mehr braucht, zumindest die meisten, und dass es gar nicht so schlimm ist. Das Gleiche gilt für Nasen-OP. Bei uns sind die Patienten wenig geschwollen bei der Nase oder auch bei den Oberlidern. Das hängt mit so Kleinigkeiten zusammen. Bei den Oberlidern, weil mir das gerade einfällt, nehme ich zum Beispiel eine 1-Milliliter-Spritze zum Einspritzen der Lokalbetäubung. Das ist ganz eine winzige, mit einer Mesonadel. Ja. Natürlich habe ich dadurch viel weniger Druck und kann das wirklich sehr sanft die Lokalanästhesie setzen. Und bei der Lokalanästhesie, das kann jeder aus eigener Erfahrung sagen, das kann auch wehtun. Ja? Wenn man da richtig fest draufdruckt auf den Stempel und alles, wo du mit Druck arbeitest, wo du das Gewebe mit Druck anfühlst, tut weh. Und bei der Haartransplantation das Gleiche. Da gibt es Chirurgen, die machen das mit einer großen Spritze, einer langen Nadel, damit sie halt weniger oft einstechen müssen. Und da fächern halt das Gebiet, aber das tut einfach weh. ich nehme da auch die 1 ml Spritzen, Mesonadel und mache einen Ringblock zuerst. Ja. Also das ist nur so ein Detail, aber das gehört zum Fast-Track-Konzept und ist eins der Hauptsäulen. Schonendes Operieren, möglichst atraumatisches Operieren. Und da kann man viel meiner Meinung nach erreichen. Nicht nur, dass die Wundheilung dann besser ist, sondern auch die Schmerzen sind besser.
Das heißt, weniger Verletzungen bedeutet natürlich schneller fit werden, bedeutet weniger Schmerzen. Wenn wir jetzt unsere fiktive Patientin quasi aus dem OP gebracht haben, du hast mit wenig Verletzungen operiert, mit den glatten Haken und so weiter. Bei dir blutet es auch immer sehr wenig, die Narben sind sehr, sehr klein. Mhm. Die Patientin ist jetzt im Aufwachsaal. Wie schaut der aus? Wo liegt man da? Wie ist da die Atmosphäre und wie geht es dann weiter?
Wir haben auch so typische Krankenhausbetten, wie du erwähnt hast, allerdings mit feineren Matratzen. Aber das ist einfach wichtig, weil die muss man verstellen können im Oberkörperbereich und so weiter. Und jeder Patient hat einen eigenen Bereich für sich. Das heißt, das ist nicht so ein Aufwachraum, wo dann 4 Betten nebeneinander sind oder so, sondern das ist wirklich, jeder hat so seinen eigenen Raum, mehr oder weniger. Ja, und in dem Raum, der Raum selber ist jetzt nicht besonders wohnzimmerartig ausgestattet, bewusst, weil es muss einfach praktikabel sein, es muss sauber sein. Du willst keine großen Flächen, die vielleicht für Staub empfänglich sind in so einem Bereich. Aber es gibt ein Nachtkastel, es gibt eben das Bett und einen Überwachungsmonitor, wo man auch überwacht wird, natürlich die ersten Stunden. Da wird eben der Blutdruck regelmäßig gemessen, die Sauerstoffsättigung, es wird die Herzfrequenz überwacht. Und die Patienten haben sogar eine Glocke, wo sie jederzeit läuten können, was aber gar nicht wirklich notwendig ist, weil die Aufwachungsschwester eh ständig dort ist. Aber so kann man sich das vorstellen. Und da kriegt man mal nach einer gewissen Zeit das erste Mal was zum Trinken, kriegt mal einen Riegel zum Essen. Das läuft sehr gut und ja, das ist eigentlich, hat sich über die Jahre eingespielt, kann man sagen.
Was kann man da für einen Zeitraum bemessen von, ich werde aus dem OP rausgeschoben bis man fährt heim? Wie lange dauert das?
Du kannst rechnen, ab Ende der OP, also wenn du jetzt in den Aufwachraum kommst, circa 3 Stunden.
3 Stunden?
Genau.
Das ist eigentlich extrem wenig. Und dann kann ich aufstehen, mich anziehen und mich abholen lassen.
Genau, du gehst zu Fuß in Begleitung deines Partners oder wer auch immer dich abholt, gehst du aus der Ordination, gehst zum Parkplatz, setzt ins Auto und wirst heimgebracht. Und das ist eigentlich das Tolle. Ja. Und du musst denken, manchmal sind es 4 Stunden, manchmal sind es auch nur 2,5 Stunden. Kommt auf die OP an, aber im Schnitt 3 Stunden. Und ich mache ja auch Brustverkleinerungen, wo man im Krankenhaus vielleicht früher eine Woche gelegen ist. Tagesklinisch, also ambulant kann man sagen. Und die gehen auch nach 3 Stunden nach Hause. Und dann sind sie einmal zu Hause und sind in ihrer gewohnten Umgebung. Und das ist natürlich für die Psyche gut, weil du schlafst gar nicht auswärts. Du hast die Nacht vor der OP in deinem Bett verbracht und du verbringst die Nacht nach der OP in deinem Bett. Und das Bett bist du gewohnt und deswegen schlafst du einfach besser. Du hast natürlich eine Notfallnummer, wo du mich erreichen kannst. Ich bin praktisch nach Operationen in der Nacht erreichbar und habe das Handy ja immer bei mir am Bett liegen. Das heißt, sollte wirklich was sein, und da reden wir jetzt speziell von einer Nachblutung, ja, das heißt, weil du vorher gesagt hast, es blutet wenig, das stimmt. Ich schaue extrem genau aufs Blutstillen und habe deswegen auch sicher ein Mitgrund, warum wir so wenig Nachblutungen haben. Also seit der Eröffnung der Ordi 2013, das ist jetzt über 10 Jahre, haben wir, glaube ich, 2-mal eine Nachblutung gehabt. Das ist extrem wenig, wenn du das mit der Statistik in einem Krankenhaus vergleichst. Aber das heißt, es ist absolut nicht so, dass du jetzt mehr Nachblutungen hättest, weil die sich jetzt mehr bewegen, ja? Oder weil die jetzt nicht so ruhig, weil natürlich zu Hause, die dürfen auch herumgehen. Ich sage ganz bewusst, das ist jetzt kein, sie haben jetzt das Bein nicht verletzt oder so, sie dürfen aufstehen und gehen. Und mir ist lieber, die setzen sie dazwischen wieder mal hin, aber das Liegen im Bett ist mir gar nicht so recht, das viele Liegen. Weil ich will auch nicht, dass eine Thrombose sich entwickelt, natürlich.
Man hat das aber so im Kopf, man ist operiert worden, man muss sich dann schonen, sich ausruhen und liegen. Das ist halt vielleicht einfach, weil es früher wirklich so war. Ja. Man ist länger im Spital gelegen, man hat die Schwester, der Schwester läuten müssen, wenn man auf die Toilette geht und so weiter. Das heißt, jetzt in der Neuzeit, in Anführungszeichen 2024, ist eigentlich das Motto, schau, dass du mobil wirst, schau, dass der Kreislauf in Gang kommt, weil vom Liegen wird ja auch der Kreislauf nicht wirklich angeregt. Und wenn du dann nochmal aufstehst, wird einem ja relativ schnell schwarz vor Augen. Also ich sprich da aus Erfahrung. Man soll das in seiner Macht Stehende tun. Wenn man aufstehen kann, steht man auf. Wenn man das Bedürfnis hat, man liegt, liegt man. Also man soll eher auf sich selber hören. Ist das so irgendwie das Motto dahinter?
Ja, genau. Das stimmt. Und das Zweite ist, natürlich soll man sich auch nicht überfordern. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ihr müsst jetzt besonders aktiv sein, aber man kann sich normal bewegen und ich sage immer am besten so sich vor Augen halten, das, was man sonst macht in der Geschwindigkeit, einfach in Zeitlupe. Das heißt, wenn ich mich jetzt umdrehe und zum Handy greife nach einer OP, dann drehe ich mich mit dem ganzen Körper mit und greife hin und drehe mich wieder zurück. Wir wissen, dass, wie man das sonst macht. Das heißt, es gibt keine Bewegungseinschränkungen, weil oft ist wirklich, herrscht es vor, ich darf meine Arme nicht über den Kopf geben oder darf die nicht bewegen. Das führt ja nur zu einer Muskelverkürzung und es führt nur zu einem Muskelschwund letztendlich. Und am schlechtesten geht es den Patienten, auch schmerzmäßig, die sich gar nicht bewegen trauen, die eine extreme Schonhaltung haben. Und wenn man so einen Patienten einmal hat, dann dem muss man helfen. Ja? Mit dem muss man gemeinsam aufstehen, das Atmen zeigen. Und dann merken sie, jetzt kriegen sie Vertrauen in ihren Körper wieder. Weil die haben einfach Angst, dass sie was falsch machen. Und das erfordert halt ein bisschen Betreuung im Aufwachraum. Und das auf den Körper hören, was du gesagt hast, das ist absolut richtig. Ich glaube, dass das sowieso abhanden gekommen ist ein bisschen. Dass man einfach in den Körper reinhört, was tut mir eigentlich gut. Und dass das schon wichtig ist, ja.
Also du stehst zu 100% hinter dem Fast-Track-System. Du machst das seit 2013, hast du gesagt?
Ja.
Hat sich das wer abgeschaut schon? Weißt du da irgendwas?
Ja, schon. Aber das ist halt oft so, wenn man was macht und das erfolgreich ist, dann es gibt plastische Chirurgen, die schreiben sich das auf die Homepage rauf. Sie machen jetzt auch das Fast-Track-Konzept. Ja. Aber ich habe diesen Begriff nicht erfunden, deswegen ist mir das egal. Ja. Ich bin froh, wenn das ein anderer auch macht, weil das ist nur für die Patienten gut. Das ist ja keine Sache, die ich erfunden habe. Ich habe es halt als Erster in dem Bereich der plastischen Chirurgie angewendet. Ich habe mir das halt von der Allgemeinchirurgie sozusagen abgeschaut. Und es kommt schon immer mehr jetzt in Mode und man merkt es jetzt, wird es auch von anderen plastischen Chirurgen durchaus ganz gerne aufgenommen.
Also Fast Track macht Sinn, man wird schneller mobil, man soll grundsätzlich auf den Körper hören und somit ist es eine gute Sache, dass du das bei dir bei Kollaplast machst. Das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge zum Thema Fast Track. Ihr könnt natürlich jederzeit Fragen stellen, überhaupt kein Problem. Und in der nächsten Folge ist jetzt auch schon ein kleiner Teaser, werden wir mal uns den Ablauf anschauen, wie es tatsächlich ausschaut, wenn man den Ersttermin hat, bis dann zur Nachbetreuung von der OP. Das heißt, wir handeln uns von einem Thema ins nächste. In 2 Wochen hört ihr uns dann wieder schön und gesund. Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Steffi Speer. Wir freuen uns schon wieder auf euch. Also fühlt euch schön und bleibt gesund.
Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stephanie Speer.